Heute würde ich sagen, das war fast eine gewisse Gehirnwäsche. Und man hat uns natürlich auch ins Blut Ketchup gespritzt.
Ab und zu in ein Fastfood-Restaurant zu gehen, um einen Burger, Pommes und Cola zu trinken oder am Würstelstand schnell mal Fastfood mit einem guten Frankfurter oder Hotdog zu essen, das ist ja ab und zu kein Problem. Aber was passiert, wenn aus diesem Ab und zu eine Regelmäßigkeit entsteht? Und wir wissen ja, gesundheitlich kann sich dann das Ganze richtig auswirken. Deswegen freut es mich ganz besonders, dass ich heute einen tollen Interviewpartner habe und sage einmal Hallo, hallo Harald Zücker.
Hallo, grüß euch.
Ja, der Harald und ich kennen uns auch schon seit einigen Jahren jetzt da so sporadisch und er ist ja auch ein Steirer, ja, aufgewachsen in Kirchberg an der Raab und hat wirklich eine tolle Managerkarriere hinter sich, ja, das heißt Jus-Studium, dann Hofer KG, dann ist er bei Areal und, was sehr spannend ist, auch bei McDonald's. Aber vielleicht kannst du ein bisschen was über deinen Werdegang, lieber Harald, erzählen.
Also ja, ich bin in Kirchberg aufgewachsen und in Gleisdorf dann ins Gymnasium gegangen und habe dann in Graz Rechtswissenschaften studiert. Habe aber diesen Berufsweg nie wirklich eingeschlagen, weil ich bin dann gleich direkt nach dem Studium zur Firma Hofer gewechselt. Das heißt, juristisches dürfte es mir jetzt nicht wirklich was fragen, was über das allgemeine Wissen hinausgeht. War danach 2,5 bis knapp 3 Jahre bei der Aral Austria als Verkaufsleiter für Ostösterreich tätig. Bin dann 1993 zu McDonald's nach Wien gewechselt. McDonald's Wien war damals auch so die Drehscheibe für die Entwicklung in Osteuropa. Wir haben von Wien aus sämtliche Länder im damaligen Osteuropa entwickelt und auch aufgesperrt. Das weiteste Land, das wir damals bearbeitet haben, war Aserbaidschan. Also wir waren in Baku von Wien aus. Ja, ich war dann dort in Summe 13 Jahre mit einer kleinen Unterbrechung von 2 Jahren, wo ich bei der Firma Bäckerei Mann, das ist ein Lieferant von McDonald's war, bin dann noch einmal 2004 für noch einmal 2 Jahre dann zurückgekehrt.
Okay, sehr, sehr spannende Zeit, wenn du sagst, das ist der internationale Entwicklung jetzt der McDonald's. Es hat ja diesen Film, es gibt ja diesen Film mit dem Michael Keaton, glaube ich, The Founder,
wo man diese... Paul Newman, glaube ich.
Ja, oder wo man diese Geschichte von Ray Kroc nachspielt. Und da ist ja das Spannende, am Anfang hat er natürlich über die Burger verdient, ja, oder wollte über die Burger verdienen. Und dann ist ja auch im Film dieses gekommen mit den Immobilien. Jetzt habe ich im Prinzip so einen Insider vor mir sitzen vor der Kamera. Womit verdient McDonald's wirklich sein Geld? Hauptsächlich.
Man muss es jetzt ein bisschen aufsplitten. Die Franchise-Nehmer verdienen natürlich mit dem Verkauf von Burger, Pommes und Getränken ihr Geld. Mhm. Die Corporation, also die Firma selber, verdient natürlich primär über die Einnahmen der Immobilien. Natürlich gibt es Franchise-Nehmer-Einnahmen natürlich auch, aber die sind in Relation zu den Mieteinnahmen vernachlässigbar. Das heißt, McDonald's ist einer der größten Immobilienbesitzer weltweit. Wo immer es geht, wird gekauft. Manchmal kann man halt nicht kaufen, dann wird halt nur gemietet oder gepachtet. Aber ich habe mal gelesen, ich kann das nicht genau verifizieren, aber in den USA ist McDonald's angeblich der zweitgrößte Immobilienbesitzer überhaupt. Größer ist nur noch die amerikanische Eisenbahnlinie, die links und rechts der Eisenbahnlinien alles zusammengekauft hat, wie sie die Eisenbahnen gebaut haben. Aber angeblich ist McDonald's der zweitgrößte Immobilienbesitzer in den USA. Und weltweit haben die natürlich Standorte an den besten Lagen. Das hat schon einen dementsprechenden Wert.
Ja, Wahnsinn. Du hast gesagt, du warst jetzt 13 Jahre McDonald's. Wann bist du dann ausgeschieden oder wieso der Ausstieg dann bei McDonald's? Und wann war das?
Ausstieg war dann 2006. Also ich bin 1993 zugekommen, der Ausstieg war dann 2006. Na, das hat mehrere Gründe gehabt. Einer der Hauptgründe war natürlich, dass meine Frau damals die Bäckerei Hubert Auer in Graz gekauft hat, 2005. Und wir dort relativ viel Arbeit dann investiert haben und irgendwann meine Frau gesagt hat, bitte hilf mir da, wir haben da ein Projekt gestartet, wo ich deine Unterstützung brauche. Das war einer der Gründe und parallel dazu war damals auch das große Wachstum natürlich auch abgeschlossen. Das heißt, wie ich gekommen bin 1993, ich bin genau gekommen, wie das 29. Restaurant in Österreich eröffnet hat.
Okay.
Und aufgehört habe ich dann 2006 mit 100, ich glaube 174 oder 175, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Das heißt, jetzt glaube ich, gibt es knapp etwas über 200. Das heißt, in den weiteren 15 Jahren wurden jetzt, glaube ich, dann 30 Standorte eröffnet und wir haben 140 gemacht in 13 Jahren. Das heißt, und jedes Unternehmen braucht zum jeweiligen Entwicklungsgrad des Unternehmens einen gewissen Typus von Manager. Ich bin mehr ein Typ, der aufbaut, der entwickelt und der weniger verwaltet. Wobei das jetzt nichts Negatives sein sollte. Es gibt extrem gute Verwalter, aber da braucht es immer einen Typus von Manager. Das ist einfach ein Lifecycle, was jedes Unternehmen hat. Es gibt die Pionierphase, dann gibt es die Aufbauphase und dann gibt es die Konsolidierungsphase. Und das hat alles ganz gut zusammengepasst, dass sich auch die Phasen geändert haben, dass ich dann auch mich dann nicht mehr so wohl gefühlt habe und gleichzeitig auch natürlich die Anforderungen in Graz etwas weiterzubringen.
Weil du sagst, dass du dich wohlgefühlt hast, in den letzten Wochen ist es ja richtig rund gegangen bei dir, ja, weil du hast ja dein zweites Buch rausgebracht. Auf die Bücher kommen wir dann später zu sprechen. Und da war jetzt auch ein Interview in der Zeitung drin, in der kleinen Zeitung, ja, 13 Jahre bei McDonald's und so weiter. Dann sind so Stichwörter, die dass du nur so kurz hinwerfen mit Snack Junkie, Gewicht und so weiter. Hat es auch dazu beigetragen, aufgrund von Fast Food, dass du aussteigst, oder war es mehr so der Hauptgrund jetzt der andere Richtung, einfach weil du sagst, ich bin kein Verwaltungsmanager. Ich möchte einfach wieder was aufbauen. Ja.
Genau, also es hat damals mit Fast Food überhaupt nichts zu tun gehabt. Meine emotionale und geistige Kehrtwendung, die ist eigentlich erst 2017, also mehr als 10 Jahre okay. später passiert. Das heißt, damals war ich, und die 10 Jahre danach war ich nach wie vor Junkie. Also okay. das hat jetzt also mit dem Ausstieg gar nichts zu tun gehabt. Nein. Ja.
Und das heißt wirklich noch, wie bist du noch so draufgekommen, okay, ich muss etwas ändern jetzt da, wenn du sagst Snack Junkie und 10 Jahre später, das war ja dann knapp 2017, glaube ich, gell?
Genau. Also ich war 2017, ich war da, ich war in Urlaub in Florida und war da ziemlich abgeschieden und habe dann Zeit gehabt, etwas nachzudenken und dann, ich weiß nicht, ab und zu gibt es halt so Erlebnisse und ich habe dann in den Spiegel geschaut, ich habe da damals, ich kann das auch sagen, ich habe damals 111 Kilo gehabt und ich war träge und habe mir gedacht, bist du Depper, das gibt's aber gar nicht. Mhm. Da scheint die Sonne und du hast nicht einmal Lust, dich zu bewegen. Und dann habe ich einfach begonnen, einfach im Urlaub noch Studien zu lesen. Also ich meine, das Internet ist ja heute eine perfekte Quelle für sowas. Mhm. Und habe dann auch im Urlaub schon begonnen, gescheiter zu essen. Es hat wirklich Klick gemacht. Und das hat sich dann wie eine Sucht hat sich das dann weiterentwickelt. Ich habe dann, ich glaube, ich habe sicher 1000 Studien gelesen. Also wirklich von das ist ganz sicher. Also jetzt ich mache das heute noch. Also ich hab so ein Sucher eingebaut, wenn immer irgendetwas über Lebensmittel oder Ernährung auf der Welt irgendwo wissenschaftlich veröffentlicht wird, landet das in meinem Postfach und das wird schon wieder gelesen und analysiert und es gibt ja jeden Tag irgendeine neue Entwicklung. Aber ich habe das damals wirklich, hat sich zu einer Sucht ausgearbeitet. Ich habe, wie gesagt, sofort die Ernährung umgestellt und bin aber dann meinem Umfeld dann irrsinnig auf die Nerven gegangen damit. Also ja, das ist halt, wenn man eine Sucht hat, ist es nicht für jeden angenehm. Und ich habe dann bei jeder Gelegenheit, bei den Verwandten, bei den Freunden gesagt, oh Gott, das, wenn das zuerst nicht essen, und dann bist du verrückt, das ist ja ganz schlecht und so weiter. Bis irgendeiner von meinen Freunden hat gesagt, bitte nerv uns nicht länger, wenn es schon wirklich willst, schreib ein Buch und lass uns in Ruhe. Also das war so der erste Ausgangspunkt. Ich habe mich damit ursprünglich nie auseinandergesetzt. Ich habe dann aber begonnen, einfach mein Wissen, das ich mir quasi hier angeeignet habe, einfach zusammenzuschreiben. Und durch einen glücklichen Zufall habe ich dann einfach meinen heutigen Verleger auch getroffen und ich habe ihm bei einer Veranstaltung die Geschichte erzählt und er hat gesagt, um Gottes Willen, das machen wir sofort. Und wir haben dann praktisch das war im Frühjahr 2019, innerhalb von ich glaube, 4 Monaten das Buch, also mein erstes Buch, geschrieben und dann auch veröffentlicht. Und das war dann ein relativ guter Erfolg. Da ist es praktisch gegangen um die negativen Seiten oder die Auswirkungen von Fastfood-Konsum auf den Menschen und vor allem auch auf die Gesellschaft hinzuwirken oder hinzuweisen.
Ja. Was mir das so spontan, aber das ist ein erstes Buch gewesen, die Fastfood-Falle, ja, wie McDonald's und Co. auf Kosten unserer Gesundheit Milliarden verdienen. Was mir jetzt so in den so als Gedanke reinkommt, ist, 2017 hast du angefangen zu recherchieren, wie du in Florida gewesen bist, 2006 bist du rausgegangen. Wie hast du das dann zurückwirkend dann gesehen, die Zeit, wo du in dieser Industrie drinnen warst, so groß, ja? Hast du da auch darüber Gedanken gemacht, was da alles so passiert ist?
Nein, nicht wirklich. Also natürlich ist die gesamte Gesellschaft oder auch Ärzteschaft oder Meinungsbildner sind immer wieder an uns herangetreten. Was ihr da macht, ist ja schädlich oder ist ja für die Gesundheit, vor allem für die Kinder, nicht sehr positiv. Wir haben das letztendlich konzernintern mit drei Grundargumenten immer vom Tisch gewischt und wir haben diese Argumente auch verinnerlicht. Also das war für uns, das war abgespeichert. Also, und das war auch, heute würde ich sagen, das war fast eine gewisse Gehirnwäsche. Und man hat das natürlich auch ins Blut Ketchup gespritzt, damit man das auch reproduzieren. Nein, ich meine es jetzt, wir haben das nie so empfunden. Und diese drei Aussagen, die haben wir bei jeder Gelegenheit wiederholt. Und die erste Aussage war natürlich, naja, was wollen die Leute? Es wird ja niemand gezwungen, zu uns zu gehen. Es passiert ja immer noch auf Freiwilligkeit. Das ist die erste. Das zweite war, na, was wollen die Leute? Die Leute müssen nur sich mehr bewegen, dann ist jede Kalorien, also man hat sich hier auf dieses Kalorien-Input-Output-Thema draufgesetzt, also wenn sie sich bewegt, dann können sie alles essen. Und das dritte war dann, naja, und das war dann, wie der Druck dann größer wurde, hat man dann gesagt, naja, wir bieten ja Salat an, also was wollen die? Wir haben ja gesunde Alternativen. Das heißt, ich hänge mir ein Feigenblatt um und hau trotzdem mein ungesundes Zeug weiter in Mengen und Massen raus. Weil die ganze Werbung hat sich ja nicht um Salat gekümmert, sondern hat sich natürlich darum bemüht, so viel wie möglich und so große Portionen wie möglich zu verkaufen und die Leute so oft wie möglich ins Restaurant zu bringen. Also die Heavy User, also das war die interne Bezeichnung, die mindestens dreimal in der Woche kommen, das war so die Hauptzielgruppe, die muss man ansprechen. Die muss man dazu bringen, nicht nur eine kleine Portion zu kaufen, sondern am besten schon Small X Large. Große Pommes und mit großen. Also, das heißt, aus unternehmerischer Sicht ist es verständlich, aus gesellschaftlicher Sicht ist es natürlich sehr problematisch. Aber aus Unternehmen, Gewinn und Profitmaximierung. Und ich glaube, da jetzt so einen großen Konzern jetzt zu sagen, ihr müsst jetzt in euch gehen und ihr müsst euch alle das Büßerquant anziehen. Das wird nicht passieren. Also da müsste ein kompletter Paradigmenwechsel passieren, was ich mir heute kaum vorstellen kann.
Weil du sagst Paradigmenwechsel, ja, das ist ja nicht nur ich sage nicht Fast Food oder generell die Ernährungsindustrie, sondern wenn du es also anschaust, Energieindustrie, Ölindustrie, Erneuerbare, also da kommt man von Hundertste oder vom Einzelnen ins Tausendste komplett rein, ja. Und weil du gerade erwähnt hast, jetzt der Marketing, da war nämlich auch ein Artikel in der Zeitung drinnen, ja, mit Foodwatch Report, also mit Influencer Marketing und so weiter. Und das sind jetzt ja nur die Zahlen von Deutschland. In Deutschland investiert die Lebensmittelindustrie pro Jahr rund 900 Millionen Euro in Marketing, ja, und dann umgerechnet 15 bis 20 Millionen in Werbung für Obst und Gemüse. Also sieht man schon einmal, wo die Reise hingeht und wie die Leute jetzt beeinflusst werden. Wobei, so mein Stichwort war, was ist da mit der Eigenverantwortung der Menschen? Oder geben die Verantwortung die Menschen dann komplett ab, weil sie so viel Marketing sehen? Wie empfindest du das Ganze?
Naja, das mit der Eigenverantwortung ist so eine Geschichte, das sieht man ja jetzt vielleicht auch bei Corona. Das funktioniert so nicht. Ich glaube, es braucht Rahmenbedingungen, wo man denen sich bewegen kann, auch als Unternehmen. Und das andere ist natürlich, Marketing und Werbung wird ja nicht gemacht, weil man überschüssiges Geld hat, sondern weil man sein Produkt besser und öfter an den Mann bringen oder Frau oder Kind bringen möchte. Das heißt, das ist ja alles zielgerichtet. Und das Zweite ist natürlich, dass, und da können wir, es ist ja nicht nur die Fast Food, genau wie du gesagt hast, es ist ja die gesamte die Fertigproduktindustrie, ist ja das Problem, weil Fast Food verwendet ja als Vorprodukt industriell verarbeitete Produkte. Und das ist eigentlich das Problem. Fast Food per se ist ja wieder nur ein Sampler von Fertigprodukten. Und das ist eigentlich sicher das größte Problem. Aber die Eigenverantwortung wird da nicht funktionieren. Was beim Essen noch erschwerend dazu kommt, ist natürlich, dass wir sehr stark als Mensch hormonell gesteuert sind. Und gewisse Lebensmittel schütten einfach ganz bestimmte Hormone aus, die in Richtung Sucht gehen oder die vergleichbar sind oder komplett gleich sind. Also wenn wir einen Heroin-Junkie oder einen Kokain-Konsumenten nehmen, wenn der das die Suchtmittel, die Droge konsumiert, dann wird hier im Hirn werden mehrere Hormone ausgeschüttet, und unter anderem zum Beispiel Dopamin, Serotonin und Endorphine und so weiter. Und das ist ja so, man sagt ja auch das Glückshormon oder die Glückshormone, das macht uns ja positiv, stimmt uns positiv und macht uns high. Und wie bei jedem Süchtigen wollen wir dieses Gefühl immer wieder haben. Leider müssen wir immer die Dosis auch mehr erhöhen, um ins gleiche Gefühl zu kommen. Und das Gleiche haben wir bei gewissen Lebensmitteln. Und vor allem natürlich bei zuckerhaltigen Produkten. Zucker hat den gleichen Effekt. Also jetzt nicht ähnlichen, sondern komplett den gleichen Effekt. Das heißt, je mehr Zucker wir konsumieren, desto mehr Zucker wollen wir haben, weil es tut uns gut. Ich meine, wir brauchen nicht, wir essen einen Kuchen, wir essen ein Eis und das, oder Schokolade oder was immer. Und das hat gar nicht mit dem Geschmack zu tun, sondern als Gesamtes fühlen wir uns sofort gut. Das Problem ist, dass der Körper halt auf die Hormonausschüttung positiv reagiert, im Sinne der Psyche, aber der Körper als manifestiertes Gebilde sehr negativ darauf reagiert und der darunter leidet. Ist egal, Heroin, was auch immer. Das heißt, wir haben hier einen Widerspruch in sich und da kann man dann nicht mehr von Eigenverantwortung sprechen, weil wenn ich diesen Lustgewinn, diese Sucht ausleben möchte, dann kann ich nicht sagen, ja, weil dann würden wir keine Drogensüchtigen auf der Welt haben und da würden wir auch keine Zuckerkranken auf der Welt haben. Das, was jetzt über diese Zuckergeschichte, über die Lebensmittel passiert, das ist tolerierte Sucht, also eine geförderte Sucht. Wir haben in Österreich knapp 800.000 Diabeteskranke. Das ist und viele wissen es gar nicht. Das heißt, von 9 Millionen Einwohnern haben wir 800.000 Diabeteserkrankte. Und die Folgekosten dieser Diabeteserkrankung sind unglaublich. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre Menschen jährlich erblinden, wie vielen Leuten jährlich der Fuß abgenommen werden muss. Da geht es um menschliches Leid. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein volkswirtschaftliches Problem, weil die Kosten, die damit verbunden sind exorbitant. Also ich habe über eine Studie gelesen, wenn es so weitergeht, dann haben wir Milliarden Kosten. Also die haben wir halt schon, aber es verdoppelt sich permanent mit den Folgekosten. Aber Diabetes ist natürlich auch, genau wie du vorher gesagt hast, die Industrie. Mhm. Diabetes ist für die Industrie das Scheinste, was es gibt. Für die Pharmaindustrie, vor allem die Insulin produzieren. Insulin ist in der Herstellung sehr, sehr günstig. Und jeder Zuckerkranke, der über einen gewissen Stadium hinausgeht, muss sich das täglich spritzen, weil der Körper nicht mehr in der Lage ist, das Insulin zu produzieren. Also was kann für mich schöner sein, als einen Drogenabhängigen bei mir zu haben, der täglich die Dosis braucht. Und das kann ich sogar noch legal produzieren, billig produzieren und teuer verkaufen. Also hier spielen ja massive Interessen zusammen und die Fastfood-Industrie, ist für mich so oder die Lebensmittelindustrie, das sind die Dealer dahinter. Wir haben ja, das ist ja legal, das ist ja ganz normal. Wir haben in jedem, wenn man heute einen Joghurt anschaut, einen Fruchtjoghurt, das ist unglaublich, wie viel Zucker das da drinnen ist. Aber gut.
Nein, es ist schon spannend. Weil du gesagt hast, du hast viele Studien gelesen. Wann hat es denn da in der Lebensmittel- oder in der Nahrungsindustrie diesen Umschwung gegeben? Ja, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, du kommst auch vom Land. Ja? Ich kenne das, wo die Oma das Brot backen hat, jeden Freitag, oder meine Eltern frisches eigenes Brot, die Ziegen zu Hause mit Ziegenkäse, das Fleisch aus dem eigenen Stall, wo du weißt, wo es herkommt, ja. Das früher hat mir sehr viel selber gemacht, ja. Wo ist denn da dieser Schwenk gekommen, wo dann das System gekippt ist in dem Bereich drinnen, wo die Leute immer mehr ungesunde Geschichten gegessen haben?
Naja, da muss man zwei Wege betrachten. Das eine ist einmal, der erste Weg ist die große Zuckerlüge. Das heißt, irgendein Arzt hat einmal geschrieben, ja, der Zusammenhang zwischen diesen ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen liegt am Fett. Und auf dieses Thema in den 60er Jahren hat sich die Zuckerindustrie massiv draufgehängt. Und hat gesagt, ja, das Fett ist das Böse und das andere ist das Problem. Das heißt, man hat jetzt die Zuckerindustrie hat jetzt mehr oder weniger die gesamte Lebensmittelindustrie dazu gebracht, Low Fat, kein Fett, fettreduzierte Produkte zu erzeugen. Aber wir wissen, Fett ist ein Geschmacksträger und wenn wir kein Fett haben, dann schmeckt es noch nichts. Das heißt, man hat jetzt gesagt, super, wir tun jetzt für den Körper was Gutes, wir holen das Fett aus und damit es schon mal schmeckt, tun wir ein bisschen mehr Zucker dazu. Das heißt, und da ist es auch, ist auch mittlerweile belegt, dass die Zuckerindustrie vor allem in den USA Studien gefälscht hat oder widersprechende Studien unterschlagen hat und so jahrelang quasi die Leute dorthin getrieben hat. Und natürlich auch in dieser Ernährungsbestandteil. Wir haben quasi drei große Bestandteile. Wir haben Fette, wir haben Kohlenhydrate und wir haben Proteine. Und Kohlenhydrate letztendlich werden ja auch zu Zucker im Stoffwechselprozess verarbeitet. Das heißt, man hat jetzt extrem viel Kohlenhydrate, Produkte, Fett ist das Schlechteste, also es bleibt nur mehr Kohlenhydrate und Proteine über. Jetzt hat man Kohlenhydratprodukte forciert anstatt fette Produkte. Gleichzeitig hat man sie noch mit Zucker angereichert, damit sie noch was schmecken. Und das hat dazu zu einer enormen, diese ganze weltweite Verfettung ist noch basiert noch auf dem. So, und parallel dazu haben wir ja eine massive gesellschaftliche Veränderung erlebt. Heute gibt es kaum mehr ein Haushalt, wo die Frauen zu Hause sind und die Familie versorgen. Ich will das gar nicht jetzt werten, sondern das ist Fakt. Heute gehen fast beide arbeiten. Das heißt, das Kochen, das selbst anbauen, der Garten, der Steuer und so weiter ist ja komplett erledigt. Und damit man ein bisschen Freizeit dann hat, spart man sich teilweise Zeit beim Kochen. Und die Industrie sagt, na, du brauchst ja gar nicht kochen, weil wir bieten dir ja alles an. Du gehst in den Supermarkt, kaufst etwas, tust es in den Topf rein oder haust es in die Mikrowelle, in wenigen Sekunden und damit brauche ich nicht kochen. Dass alle diese Fertigprodukte massive Schäden am Körper erzeugen, und das ist belegt, da gibt es tausende von Studien, das ist auch irgendwie fast logisch. Wir, unser Stoffwechselprozess, oder wir sind ja als Menschen, wir leben ja in einer Symbiose mit unserem Mikrobiom, also unseren Darmbakterien. Wir haben 100, also geschätzte 100 Milliarden Darmbakterien in unserem Körper, also mehr als wir menschliche Zellen haben, und die leben mit uns. Also die haben circa, also letzte Studien zeigen, dass sie fast zwischen 2,5 und 3 Kilo Darmbakterien, echte Bakterien haben wir. Und diese Bakterien helfen aber, das sind unsere Partner, die helfen Schadstoffe, Schimmel, Pilze, die über die Nahrung zu uns aufnehmen oder über die Umwelt zu zerstören, abzutöten oder auch Nahrung aufzubereiten. Also, und wir wissen, wenn wir heute Schimmel bekämpfen müssen, dann tun wir Antimikrobielle, einmal Pilze bekämpfen, tun wir alles putzen und so weiter. Jetzt hauen wir das ins Essen rein, damit die industrielle Lebensmittel länger halten, weil der Supermarkt sagt, ich kann mit dem Lebensmittel nichts anfangen, das alle 3-4 Tage hin wird. Ich brauch Haltbarkeit. 2 Monate, 3 Monate, besten ein Jahr. Eine Konservendosen, der ein Jahr hat, ist das Allerbeste. Damit das aber haltbar gemacht wird, haue ich hier antimikrobielle Stoffe, was immer eine. So, das essen wir das. Und damit das aber, das hat ja Wirkung, zerstören wir gleichzeitig, weil das ist ja Antischimmel, antibakteriell, zerstören wir unsere eigene Darmflora. Das heißt, diese vielen Autoimmunerkrankungen, die wir heute haben, passiert auch auf dem, weil unser Immunsystem nicht mehr, weil wir haben keine Abwehrstoffe mehr selber drinnen. Das heißt, wir haben ja einen doppelten Effekt. Und jetzt um die Frage zurückzukommen, gesellschaftlich ist es ganz klar, die Leute sollen nicht mehr kochen, sollen selber nichts anbauen, weil die Industrie und der Handel sorgen ja dafür, dass wir eh alles haben. Dass diese Stoffe aber nachweislich für den Organismus massiv schädlich sind. Der überhöhte Zuckerkonsum, weil wir ja das Fett erlösen, oder einsparen und gleichzeitig unser Darmmikrobiom zerstören. Also wenn wir so weiter tun, werden wir am Ende des Tages eine massiv überfettete Bevölkerung draußen haben, die sonst so bald sterben wird, die wird nicht lange leben. Also die werden wir künstlich mit Medikamenten und so weiter, wenn wir sie am Leben halten, aber sie werden alle nicht alt werden. Das ist die Konsequenz.
Das ist was Spannendes, das ist, wenn es ein paar Notizen so nebenbei gemacht ist, wie du gesagt hast, die Lebensmittelindustrie oder der Handel, der steht dir ja alles zur Verfügung, du brauchst heute nicht nachdenken, was werde ich morgen kochen, das entscheidest morgen, wenn du einkaufen gehst, und du schließt jetzt so ein bisschen der Kreis, weil in den letzten Wochen habe ich einige Interviews gemacht mit Experten im Bereich der Eigenvorsorge, das bedeutet jetzt den Blackout, Stromausfall, Infrastrukturausfall und so weiter, und auch mit dem Zivilschutz-Geschäftsführer von der Steiermark, mit dem Heribert Uhl, auch spannend, der gesagt hat, die Leute tun ja nicht mehr vorraten oder bevorraten, so wie es früher war, dass du sagst, du hast Mehl zu Hause, du hast Nudeln, du kochst selber in einer Krise. Das, also da sieht man mal, wie groß dieses Universum ist, was das eine in das andere einspült. Weil jetzt haben die Leute verlernt zu kochen. Na, wie sollen sie dann in der Krise, wenn es keinen Strom gibt, überleben, wenn der Handel zu hat und nichts durch ist? Ja. Ja, da, wenn sie dann die Dose haben, wie kommen sie dann rein? Ja, und da habe ich jetzt noch so eine interessante Frage jetzt da mir aufgeschrieben, Darmflora, Immunsystem, deswegen haben wir auch wieder die Krankheiten so tolle Möglichkeiten, sich schneller auszubreiten, weil der Körper hat eh kein Immunsystem, da kann er jetzt da richtig eingreifen und der Virus, der freut sich dann richtig, weil das jeder hat kein Immunsystem. Und dann für mich so die Frage jetzt da an dich, ich habe mal so gelesen, man muss immer unterscheiden zwischen Nahrungsmittel und Lebensmittel, ja. Die Nahrung, was dich nährt, was dir Kraft gibt und und Lebensmittel, was dir die Kraft gibt, aber Nahrungsmittel, was nur so der Füllstoff ist. Wie hat denn sich das in den letzten Jahren verändert? Mit dem, was wir zu uns nehmen, wie viel ist denn da wirklich noch drinnen? Also Beispiel, wenn ich vor 20 Jahren ein Erdbeer gegessen habe, die Nährstoffe, und wenn ich jetzt ein Erdbeer esse.
Ja, genau so ist es. Also die auch... Das, was wir heute auch, ein super Beispiel ist auch zum Beispiel der Weizen. Das, was wir heute als Weizen vermieten, also Arbeit kennen, hat ja mit dem Urweizen oder das, was unsere Vorfahren angebaut haben, ja nichts mehr zu tun. Das ist ja degeneriertes Weißmehl. Das heißt, wir haben schon, der Urstoff ist schon wertlos. Oder deine Erdbeeren oder nimm die Tomaten. Also ich habe nur den echten fleischigen Tomatengeschmack im Garten von meiner Mutter im Kopf, wenn ich da eine beiße, das war soft, das war roh, das hat noch geschmeckt. Wenn du heute die Masse der Tomaten kaufst, haben die ja null Geschmack. Also je größer sind, desto geschmackloser sind sie, weil die werden mit reinem Wasser, die sehen ja nicht einmal eine Sonne. Damit wir jetzt noch ein bisschen an Geschmack haben, werden sie immer kleiner gezüchtet. Dann haben wir diese Cherry-Tomaten, weil das schmeckt ein bisschen süßlich, damit es ein bisschen dort reinkommt. Das ist ja nicht so alles gezüchtet. Also da geht die Welt in eine komplett falsche Richtung. Wobei immer noch Obst und Gemüse im schlimmsten Fall immer noch besser ist als künstlich synthetisch erzeugte Lebensmittel. Also da, aber natürlich, da passiert nichts mehr. Also deswegen beginnen die Leute, ich hoffe schon langsam wieder, also wenn die Anzahl der Hochbeete in Österreich ist, glaube ich, in den letzten Jahren explodiert, vor allem letztes Jahr dann wieder, wie Covid auch noch gekommen ist, haben die Leute begonnen. Also ich selber haben wir zu Hause dann drei gebaut. Also da tut sich ja einiges. Ja, und dann beginnt man wieder zu kochen. Und das neue Buch war quasi, da habe ich ja alles selber gekocht. Ich habe ja wirklich Brot selber gebacken, wobei ich dann natürlich ein paar Hilfsmittel genommen habe. Aber und man würde gar nicht glauben, ja, wie viel Spaß es macht, selber ein Brot zu backen. Und das auch dann zu essen, bewusst zu essen. Das habe ich selber gemacht, das habe ich gesehen, wie es im Bockrohr aufgegangen ist. Das habe ich selber auskühlen lassen. Dann habe ich da kommen wir aber zurück zu Fast Food. Fast Food heißt ja nicht, dass ich schnell essen muss. Das heißt, das ist ja hat sich ja im Kopf so manifestiert. Aber das führt ja auch dazu. Also ich als Junkie, und das geht ja gar nicht immer so das Klassische. Ich fahre auf die Tankstelle, kaufe mir eine Leberkassemmel, die isse ich während dem Autofahren. Und nach 10 Kilometern weiß ich nicht einmal, dass ich was gegessen habe. Bei nebenbei habe ich noch telefoniert, oder was auch immer gemacht. Das heißt, bewusstes Essen, bewusst in Lebensmittel oder Nahrungsaufnahme findet ja sehr, sehr selten statt. Außer das Einzige, wenn ich in einem Restaurant gesessen bin, was mir ordentlich Geld gekostet hat, dann habe ich das genossen und einen Bissen nach dem anderen und das Besteck weggelegt und dann wieder den nächsten Bissen nehmen. Alles andere wird ja geschlungen. Es wird nonstop gegessen und dann realisieren wir gar nicht mehr, dass wir was gegessen haben. Und auch da gibt es Studien dazu. Also man hat verschiedene Gruppen genommen, die einen haben normal gegessen, die anderen haben weglegen müssen, haben nicht gehen dürfen, haben nur sitzen müssen und haben es ganz klar gesagt, die Leute, die bewusst gegessen haben, langsam gegessen haben, haben nach 3 Stunden ein viel höheres Sättigungsgefühl gehabt, als die, die es unbewusst gegessen haben, obwohl sie das Gleiche gegessen haben. Also ich habe mir dann als ein Beispiel, gibt es auch eine Empfehlung im Buch, ich habe mir eine 30 Sekunden Sanduhr gekauft und die habe ich bei jedem Bissen, während dieser Kur, dann praktisch bei jedem Bissen umgedreht. Also 30 Sekunden können ziemlich lang sein. Also pro Bissen. Aber dadurch habe ich eigentlich bei so einer simplen Burger-Mahlzeit fast eine halbe Stunde gebraucht. Und es hat dann länger gewirkt. Und ich habe ja nur drei Mahlzeiten am Tag gegessen. Ich habe aber nie einen Hunger gehabt.
Ja. Was da jetzt so spannend ist, sagst du auch im Interview drinnen, für das zweite Buch jetzt da, die Fast Food Diät. Und Fast Food heißt ja nicht immer gleich jetzt der Burger und so weiter, ja, weil zum Beispiel, ich glaube am Samstag war das, ja, habe ich so Lust auf Burger gehabt, ja. Na, was hat noch meine Frau gemacht? Die haben das Faschierte selber frisch gekauft, Salat dazu und sogar die Burger-Buns selber gebacken. Das war ein Geschmackserlebnis, du machst das selber, du weißt, wo das herkommt, ja. Und dann auch noch aufgeschrieben, Low Carb Diät, das habe ich gemacht vor, also wirklich bewusst auf Kohlenhydrate verzichtet über einen gewissen Zeitraum, weil du hast ja auch bei dir gemacht, 40 Tage lang, was ich gelesen habe. Und ich brauche für mich immer diese Dauer ist es und dann kann ich wieder anfangen, normal zu essen, gell? Das Arge war ja, und du hast vorher so schön gesagt, das ist wie mit einem Junkie. Die ersten Tage dieser Low Carb Diät ohne Kohlenhydrate und Zucker, das war Horror. Also ich habe mich schlapp gefühlt. Es war wie wenn ich auf Entzug war.
Es war ein Entzug.
Ja, es war heavy. Und dann natürlich nach diesen 21 Tagen, ich habe 30 Tage habe ich es noch insgesamt gemacht, waren knapp 10 Kilo weniger, aber das erste Mal wieder ein Brot zu essen, ja, mit einer Butter drauf, das war ein Geschmack.
Ja. Ja. Wahnsinn. Genau. Ist es. Also, wir haben wenn wir, das war ja auch Teil dieser Ernährung, also ich habe ja nicht auf Kohlenhydrate komplett verzichtet, aber ich habe sehr Kohlenhydrate reduziert gegessen. Ja. Im Stoffwechselprozess, wenn wir Kohlenhydrate essen, das wird ja praktisch im Stoffwechsel wird ja in Glucose verarbeitet. Und wir brauchen Glucose, also 60% des gesamten Glucosevorrats, den wir im Körper haben, verbraucht unser Hirn für Energieleistung. Also ohne Kohlenhydrate, also ohne Glucose könnten wir nicht überleben, also wären wir überhaupt komplett deppert. Aber es kommt darauf an, in welcher Geschwindigkeit dieser Blutzucker in den Kreislauf kommt. Wenn wir extremes, also einfach oder mehrfach Zucker nehmen, dann geht das wie dieses Essen und diese Kleidung. Also man merkt das, wir haben das ja früher in der Schule aufgehabt, wenn wir Schularbeit gehabt haben, haben wir Traubenzucker gegessen, weil man der Meinung war, dass und diese Glucose ist tatsächlich, geht ruckzuck ins Hirn. Und bei Kohlenhydraten, und da gibt es einen Wert, das heißt, der glykämische Index, bei einem hohen glykämischen Index geht das auch in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Da braucht der Stoffwechsel nicht lang und es geht in den Kreislauf rein. So, jetzt haben wir in unserem Blut einen überhöhten Blutzuckerwert, das ist ja überhöhter Glukosewert. Und wir haben nur eine Bandbreite, also zu wenig ist auch schlecht. Wir wissen ja, wenn wir das Gefühl haben, wir sind unterzuckert, wenn wir lang nichts getrunken haben oder dann fühlen wir uns auch, dann wird man schwindelig und so weiter. Also wir brauchen eine gewisse Bandbreite vom Blutzucker. Ist er zu wenig, ist er schlecht. Ist er zu viel, ist er ganz schlecht. So, und der Körper unser Körper ist ein sehr intelligentes Wesen. Also das hat sich über die Evolution extrem gut entwickelt. Er sagt, ja, ups, das ist zu viel, aber es ist ja gar nicht so schlecht. Ich schicke die Bauchspeicheldrüse in Aktion, es schüttet Insulin aus und dieses Insulin hat die Aufgabe, diesen erhöhten Blutzuckerglukosewert aus dem Blut rauszubringen. Und die Insulin ist dafür verantwortlich, dass dieses Blut raus, also Blutzucker rauskommt und es wird in Zellen zwischengelagert. Aber diese Zwischenlagerung funktioniert eben nicht in Form von Zucker, sondern es wird in Fett umgewandelt. Das heißt, dieser überschüssige Zucker, den wir im Blutkreislauf haben, wird zur Lagerung im Fett umgewandelt und kommt dann in die Zelle. Und da merkt man, wenn man es auseinandergeht, wenn wir immer mehr einlagern. So, und jetzt hat der Körper die nächste, weil der geht ja den Weg des geringsten Widerstandes. Solange wir ihm Glucose über Zucker oder über Kohlenhydrate zuführen, greift er diese Fettzellen überhaupt nicht an. Also gibt es genug da, weil die Energiegewinn, also und jetzt es gibt auch, wenn ich kein Glucose aus Zucker oder Kohlenhydrate kriege, kann der Körper auch aus dem Fettstoff in einem Fettsäurewechsel diese Glucose auch aus den Fettdepots generieren. Das geht dann über die Leber und es gibt einen Fachausdruck, der heißt Ketose. Da werden praktisch über ketogene Produkte werden aus diesen eingelagerten Fettzellen wieder Glucose und im Hirn. Und genau das, was du erlebst, diese ersten 3 Tage, dieser Switch von Kohlenhydrate schnell verfügbaren Glucose in Energiegewinnung aus den Fettreserven über den Fettstoff, über die Ketose, das dauert genau 2-3 Tage. Aber wenn wir das haben, geht es uns nachher viel besser, wir werden klarer im Kopf, weil das eigentlich das langsamere und schönere Produkt ist, das wir zum Denken brauchen. Das heißt, die 3 Tage müssen wir durch, durchtauchen. Wenn man gar nicht auf Kohlenhydrate verzichten möchte, dann sollte man Produkte nehmen, die einen sehr niedrigen glykämischen Index haben. Das heißt, dieser Wert gibt an, es braucht sehr lange, bis das verstoffwechselt wird und bis aus der Kohlenhydrate-Produkt Glucose wird. Also je niedriger der Wert ist, desto langsamer geht es ein. Und das wäre eigentlich das Schönste, einen normalen Organismus zu haben und langsam Kohlenhydrate, weil wir brauchen, letztendlich brauchen wir alle drei. Nur wenn wir die Fettdepots loswerden wollen, dann müssen wir Kohlenhydrate massiv reduzieren, sonst greift der Körper die nie an.
Was hast du in deiner Fastfood-Diät jetzt da genau gemacht in diesen 40 Tagen? Natürlich selber gekocht, aber was hast du so gegessen und was war dann so das Ergebnis jetzt dann nach diesen 40 Tagen?
Genau. Also ich habe ja das Ganze ja in Anlehnung an den Film vom Super Size Me, weil das war der Aufhänger ja vom ersten Buch. Also wir machen das ganz das Gleiche. Wir lassen das auch von einem Ärzte-Team begleiten. Das heißt, ich habe vor dem Test medizinische Untersuchung gehabt, war ziemlich heftige, also auch vorher Koloskopie und Endoskopie und so weiter. Und wie ich im Labor war beim ersten Mal, hat diese Laborassistentin zu mir gesagt, boah, Sie müssen aber ordentlich krank sein, weil so viel Blut habe ich noch selten eine abgenommen. Wir haben so 13 Privaten hat der Primar haben wollen, weil wir wirklich jeden Wert abgenommen haben. Dann habe ich es erklärt, nein, das ist nur für einen medizinischen Versuch. Und so, okay, weil das wäre wirklich, wirklich heftig. Dann haben wir mitten einmal versucht und dann noch einmal am Ende haben wir es noch einmal ausgewertet. Faktum war, ich habe vor dem Experiment habe ich einen überhöhten Cholesterinwert gehabt und ganz, was ich nicht mal gewusst habe, ich habe einen extrem überhöhten Eisenwert gehabt. Ich habe zwar gewusst, Eisenmangel ist schlecht, aber dass ein überhöhter Eisenwert auch schlecht ist, vor allem für die Leber, habe ich nicht gewusst. Und siehe da, am Ende des und die haben einen überhöhten Blutdruckwert gehabt. Und am Ende das war mein Blutdruck normalisiert. Ich habe dann, glaube ich, gehabt 120, 80, also vorher habe ich gehabt 160, 100, also ziemlich ein Scheißwert. Der Cholesterinwert, der absolute, hat sich sogar noch leicht erhöht, aber das Gute, das HDL hat sich massiv verbessert, sodass die Ratio, das ist, da gibt es eine Verhältniszahl, schlechten und positiv, also LDL, HDL, wird der Arzt erklärt, dass sich diese Ratio auch massiv verbessert hat, das heißt, super, super Entwicklung, passt, sehr zufrieden. Und der Eisenwert hat sich komplett normalisiert. Das ist jetzt so die Auswirkung. Was ich gegessen habe, ich habe Low-Carb-Brote gegessen. Mhm. Also da gibt es Backmischung, kann man eine fertige Backmischung kaufen oder selber einfach Mehle verwenden, die einen niedrigen glykämischen Index haben. Also wenig Kohlenhydrate, höheren Eisen, also Proteinanteil, Eiweißanteil. Ich habe vom Fleisch, ich habe zwei verschiedene Fleischsorten gehabt. Das eine war ein komplett veganer, das war ein Art Eiweißpulver aus Saitop gewonnen. Und das zweite war ein österreichisches Produkt, das ich auch zufällig gefunden habe. Das waren 50% aus österreichischen Biorindern, Fleisch, und die restlichen 50% produziert diese Firma aus Pilzen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht für möglich gehalten. Im Burger drinnen merkt man nicht, dass 50% dieses Fleisches durch Pilze ersetzt wird. Also schmeckt wirklich hervorragend. Ich kann das nur wiederholen. Wirklich ein tolles Produkt. Gibt es mittlerweile auch schon im Supermarkt, damals noch nicht. Das ist ein junges österreichisches Startup-Unternehmen, die zwar sagen, die Leute wollen nicht auf Fleisch verzichten, aber vielleicht weniger Fleisch. Und natürlich den CO2-Abdruck, weil es biologisch angebaut, also ernährt wird. Kein Soja aus der dritten Welt. Kurze Transportwege, weil die kommen am Bio-Rinder, kommen aus dem Waldviertel. Das heißt, auch da ökologisch ein gutes Produkt und auch, wie gesagt, durch die Pilze weniger Kohlenhydrate, aber hohen Proteinanteil, das heißt, macht auch satt. Und bei den Soßen habe ich teilweise eigene Rezepte gemacht, aber auch ohne Zucker und ohne viel, also mit gesunden Fetten, also mit Olivenöl und so weiter und dazu. Also ich habe auch einen Ketchup in England gefunden, das komplett ohne Zucker auskommt und wie Ketchup schmeckt. Und Obst und Gemüse dazu und bei den Kartoffeln, also bei den Pommes, habe ich Süßkartoffel verwendet, nicht normale Kartoffel. Wobei interessanterweise die Süßkartoffel eigentlich sogar einen höheren glykämischen Index hat als die, also na, mehr Kohlenhydrateanteil hat als die normale Kartoffel, aber niedrigen glykämischen Index. Das heißt, der Verstoffwechsel bei der Süßkartoffel geht langsamer. Ich habe das genauso wie Pommes geschnitten, habe es aber nicht frittiert, sondern im Backrohr gemacht. Und dann habe ich noch etwas gemacht. Es gibt so einen Ausdruck, das heißt resistente Stärke bei extrem kohlenhydratreichen Produkten wie Kartoffel, Reis oder Nudeln. wird im Abkühlprozess, wird diese Stärke aus und die verwandelt sich dahingehend in eine sogenannte resistente Stärke, die im Wiedererhitzungsfall auch erhalten bleibt und die kann der Körper aber nicht verarbeiten. Das heißt, ich kriege Fülle in meinen Magen und in meinen Dünndarm, aber diese Stoffe kann der Körper nicht, also die scheidet als leer durch. Das kann ich jedem grundsätzlich empfehlen. Wenn man Kartoffel, Reis oder Nudelliebhaber ist, das am Vortag zu kochen, kalt zu stellen und dann zu erwärmen, dann ist der Nähreffekt quasi der, was verarbeitet wird, viel, viel geringer, aber die Fülle ist trotzdem da. Ja, und das habe ich gemacht. Das heißt, ich hab Brot gegessen, ich habe Burger gegessen, ich habe Sauce verwendet, ich habe Gurken, Tomaten, wie ganz normal, Salatblatt, wie normal, und ich habe dann dazu das ist meine Süßkartoffel aus dem Backhaul gegessen.
Und ich glaube, das Erlebnis, das alles selbst zu machen, ist ein ganz anderer Erfolgserlebnis, oder? Das habe ich selber gemacht. Du kümmerst dich drum um deine eigene Ernährung und da merkst du auch, das habe ich vor allem in diesen 21 Tagen meiner Low-Carb-Diät gemerkt, du brauchst gar nicht so viel. Das ist ja irgendwie, du stopfst es sonst immer alles rein, ja, und dann merkst du irgendwie die Hälfte oder sogar weniger als die Hälfte, das funktioniert auch. Mhm. Ja?
Ja, und dann eben so in der Kombination mit dem Bewusstessen. Dann habe ich natürlich eben noch einen quasi einen Trick angewandt. Ich habe vor jeder Mahlzeit, eine halbe Stunde vorher, habe ich ein Glas 0,3 Liter Wasser getrunken. Mhm. Das heißt, die haben mich natürlich auch vorher, damit es nicht so der Heißhunger oder so, ich muss unbedingt was essen. Das heißt, ich habe vorher schon ein bisschen eine Fülle erzeugt. Und ich habe zusätzlich sehr viel getrunken. Also ich habe am Vormittag habe ich hauptsächlich Grüntee getrunken und am Nachmittag Kräutertee. Kaffee unbegrenzt, also ich bin ein Kaffee-Junkie, ich habe sicher 4-5 Tassen Espresso am Tag getrunken, aber sonst habe ich sehr viel getrunken, sicher 3 Liter Flüssigkeit zu mir genommen und ich habe nach 17 Uhr auch nichts mehr gegessen. Also ich schaue, dass ich zwischen den 3 Mahlzeiten 4 Stunden Pause mache, also wenn ich um 8 Uhr den ersten habe, ich um 12 Uhr den zweiten und dann halt 16, also 4 Stunden immer mit, manchmal waren es 4,5 Stunden, aber erst wieder nach 4 Stunden und nach 17 Uhr nichts mehr. Ich habe super geschlafen, also ich habe in der Nacht nicht das Gefühl gehabt, ich kann mich nicht bewegen, weil ich oben so viel gegessen habe. Und es hat grundsätzlich positiv sich ausgewirkt. Ich war nie hungrig, meine Werte haben sich verbessert, Gewicht habe ich auch noch verloren, also rundherum heraus. Und ich habe Fastfood gegessen, was ich eigentlich gern mache. Ne? Wobei 40 Tage ist, dreimal am Tag ist natürlich schon hardcore. Ne?
Ja, also ich sage ja, Fast Food, aber wenn du das selber produzierst, also wir möchten heuer dann wir kaufen einen neuen Griller, wo wir auch Brot backen können drinnen. Ich freue mich richtig drauf, die eigene Pizza, die Burger Buns im Griller zu smoken und so weiter. Ja. Nochmal der Tipp jetzt an meine Community, das neueste Buch vom Harald Zücker, ja, die Fast Food Diät, wo auch die Rezepte nämlich auch drinnen sind, wie du das Ganze gemacht hast und so weiter. Ja, oder die Hinweise, ja. Das ist das neueste Buch von Harald Zücker und auch noch als Info, und ich werde beide Bücher unten in meiner Kommentarfeld drinnen verlinken. Das ist noch die Fastfood-Falle aus der Vergangenheit. Meine Frage an dich jetzt da generell, wie siehst du die Entwicklung jetzt da in der ganzen Lebensmittelindustrie? Wachen die Leute jetzt da mehr auf? Mir ist so spontan eingefallen, wie du gesagt hast vorher, du hast ein Hochbeet gekauft, das heißt, du pflanzt selber an. Kann man das da ablehnen, so wie diesen Hochbeet-Index? Je mehr Hochbeete die Menschen kaufen, desto mehr fangen sie zum Nachdenken an. Ja,
vielleicht. Ich meine, ich glaube, die Gesellschaft, wie in allen Bereichen, wird immer mehr polarisieren. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Leute, die immer mehr bewusster essen, bewusster leben, auch bewusster einkaufen. Und auf der anderen Seite habe ich die polarisierende Masse, denen alles wurscht ist, die einfach nur so schnell gehen, es will keinen Aufwand erzeugen und ich will alles haben. Und dazwischen, das verschwindet immer mehr. Wir haben in allen Gesellschaftsformen, die Mitte verschwindet und die Ecken werden stärker. Das wird auch beim Essen und bei der Ernährung oder auch beim, wie wir mit unseren Tieren umgehen, wie wir anbauen. Aber natürlich, je mehr Hochbeete, das es in Österreich gibt, desto mehr Grün oder Pflanzliche werden wir uns ernähren. Ich meine, Tierhaltung in dieser Massentierhaltung ist ja auch ein Thema, das man vielleicht irgendwann einmal massiv angreifen oder aufgreifen muss. Das passt nicht zu uns.
Ja. Welche ersten Tipps könntest du meiner Community mitgeben, wenn sie auf dem Weg ist, etwas zu verändern? Jetzt im Bereich Lebensmittel oder Ernährung.
Ich tue es dir vorher, ganz, ganz wichtig finde ich auch, das hat sie auch in diesem Test gesagt, selber ab und zu etwas zu machen. Mein erster Weg früher in der Küche war immer zum Kühlschrank. Heute bewege ich mich auch manchmal zum Herd. Das heißt, das zu erleben, wie sich etwas entwickelt, wie etwas schmeckt, und dann tue ich da noch ein bisschen ein Kräuter dazu, das habe ich da aus dem Garten geholt, dann tue ich da noch ein bisschen ein Gewürz dazu. Das habe ich auch im Buch beschildert, welche Gewürze und Kräuter ich verwendet habe, was das auch für den Körper Auswirkungen hat. Also, ich meine, wir haben ja de facto, die Natur hat für uns alles. Ich meine, ganz witzig ist ja auch, dass die ganzen medizinischen Produkte, die sind ja der Natur nachgebaut. Wir haben ja alles in unseren Gewürzen, Kräutern draußen, ob wir es jetzt frisch nehmen oder trocknen und so weiter. Die Natur bietet uns alles. Und wenn ich das schon im normalen Prozess mitverwende, dann macht es enormen Spaß. Und so, okay, na, ich tue da ein bisschen Rosmarin dazu und da ein bisschen Ingwer und da ein bisschen das. Das macht da unheimlichen Spaß und man hat mehr Bezug zum Essen, macht besser satt und ja, unsere Darmbakterien haben wir fest, die freuen sich. Also die müssen nicht gegen irgendwelche Eindringlinge bekämpfen, sondern sagen, boah, endlich tolle Nahrung, weil wir leben mit denen. Ja, und wir fühlen uns dann wohl, ganz sicher. Also ich kann, aber das wissen wir ja alle, wenn wir mal einen hohen Anteil an Ballaststoffen gegessen haben und auch der ganze Ausscheidungsprozess, wie angenehm das der ist, wenn ich viel Ballaststoffe habe. Also na, der Körper fühlt sich wohl. Ich kann das nur sagen, selber machen, selber ausprobieren, selber würzen.
Ja, nein, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit jetzt dafür, das ganze Gespräch. Es hat mir irrsinnig gefallen. Und ich habe ja schon in den letzten Videos auch gesagt, ich bin einfach ein Mensch, der sich für gewisse Themen interessiert und dann einfach so in die Tiefe noch eintauchen möchte. Und deswegen ist ja das heutige Schöne, gerade im Social Media Zeitalter, man kann andere Menschen an dieser Erfahrung teilhaben lassen, gerade als da mit diesem Interview drinnen. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, ja, dann einfach wieder Daumen nach oben, Kommentare, Fragen unten hinterlassen. Vielleicht nimmt sich der Harald auch Zeit, wenn viele Fragen oder so kommen, dass wir einen weiteren Call oder was machen und dann auf die Fragen ein bisschen eingehen. Und damit ihr das Ganze nicht versäumt, einfach den YouTube-Kanal abonnieren, ja. Vielen Dank von meiner Seite, Harald, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder mal persönlich sehen. Dankeschön, Harald.
Danke, viel Spaß beim Anhören und Ansehen und Daumen hoch nicht vergessen. Ciao.